Okay, also lass uns das Ganze mal aufschlüsseln. Du stehst vor einer echt wichtigen Schulaufgabe.
Und der Termin rückt unaufhaltsam näher.
Absolut. Und auf deinem Schreibtisch liegt dieses 41-seitige Dokument. Es nennt sich BSA Schülerskript 0.1.
Ein ziemlich trockener Titel für so viel geballtes Wissen.
Ja, total. Und wenn du gerade das Gefühl hast, vor einem absolut unüberwindbaren Berg an kryptischen Befehlen, endlosen Skripten und wilden Containertechnologien zu stehen, atme tief durch.
Genau dafür sind wir heute hier.
Richtig. Willkommen zu unserer heutigen intensiven Analyse deiner Lernmaterialien. Die klare Mission für uns heute ist, wir destillieren den kompletten Stoff dieses Skripts für dich.
Und wir meinen wirklich komplett.
Ja, weil der gesamte Stoffinhalt der Schulaufgabe sein kann. Wir werden also nichts Wichtiges auslassen, aber wir machen es verdaulich für dich. Wir bauen dir heute deinen ultimativen mentalen Spickzettel.
Was mir bei der Durchsicht dieses Skripts sofort aufgefallen ist, es wirkt auf den ersten Blick wie so ein riesiges, staubiges Lexikon, als müsste man das einfach stur Zeile für Zeile auswendig lernen.
Oh ja, das Gefühl kenne ich.
Aber das ist ein gewaltiger Trugschluss. Wenn wir die zugrunde liegende Logik verstehen, also warum diese ganzen Werkzeuge überhaupt existieren und wie sie miteinander sprechen, dann müssen wir nicht mehr mechanisch pauken.
Weil es dann Klick macht.
Exakt. Dann ergibt das alles plötzlich intuitiv Sinn. Wir werden heute gemeinsam diese Muster aufdecken. Und wenn du die verstanden hast, kannst du in der Prüfung flexibel auf absolut jede Frage reagieren.
Selbst wenn der Lehrer die Frage leicht abgewandelt stellt.
Genau das. Das beruhigt mich schon mal enorm. Also lass uns direkt auf Seite 1 des Skripts anfangen. Da geht es um die absoluten Grundlagen. Jedes dieser Bash-Skripte fängt ja mit einer ziemlich seltsamen ersten Zeile an. Da steht immer ein Rautezeichen, gefolgt von einem Ausrufezeichen und dann bin Bash. Das sieht aus wie so ein zensiertes Schimpfwort in einem Comicheft. Was genau hat es damit auf sich?
Das ist der sogenannte Shebang.
Shebang?
Ja. Der Name setzt sich aus Hash für die Raute und Bang für das Ausrufezeichen zusammen. Stell dir das wie eine sehr höfliche, aber extrem bestimmte Anweisung an dein Betriebssystem vor.
Okay.
Wenn du ein Skript aufrufst, weiß das System im ersten Moment ja gar nicht, in welcher Sprache das überhaupt geschrieben ist.
Stimmt. Woher auch? Ist das Python? Ist das Perl? Mit diesem Shebang ganz oben sagst du quasi: Hallo Betriebssystem, schnapp dir bitte genau dieses Programm, nämlich die Bash Shell, um die folgenden Zeilen zu übersetzen.
Ah, okay. Das leuchtet ein. Aber ich erinnere mich da an meine eigenen ersten Versuche. Ich habe diesen Shebang reingeschrieben, mein Skript gespeichert, wollte es starten und das System hat mir einfach eiskalt den Zugriff verweigert.
Der Klassiker.
Ja, was habe ich da falsch gemacht? Das Skript warnt ja auch explizit davor.
Du bist da in die absolute Standardfalle getappt, die garantiert auch in der Schulaufgabe abgefragt wird. Unter Linux ist eine Datei, nur weil da Text drin steht, noch lange kein ausführbares Programm.
Ah, wegen der Sicherheit.
Genau, das ist ein reiner Sicherheitsmechanismus. Du musst dem System erst explizit die Erlaubnis geben, diese Datei als Programm zu behandeln. Dafür nutzt du den Befehl schmut.
Ah, Schmott plus X. Richtig.
Perfekt. Speziell Schmott plus X, wobei das X für executable steht, also ausführbar. Erst nach diesem Befehl erwacht dein Skript wirklich zum Leben.
Verstehe. Also erst Erlaubnis erteilen, dann ausführen. So, wenn das Skript dann läuft, sehe ich in den Unterlagen ständig diese kleinen Pfeilsymbole. Mal ein einzelnes größer als Zeichen, mal zwei davon direkt hintereinander. Wohin zeigen die und was machen die eigentlich mit meinen Daten?
Bei der Shell-Programmierung geht es fast immer um den Fluss von Daten. Stell dir das vor wie so einen Wasserhahn. Ein Programm spuckt Text aus und mit einem einzelnen größer als Zeichen, also diesem Och, leitest du diesen Wasserstrahl direkt in eine Datei.
Okay, das klingt praktisch.
Ist es auch, aber Vorsicht. Dieses einzelne Zeichen ist radikal. Es überschreibt den kompletten bisherigen Inhalt der Zieldatei ohne Vorwarnung.
Oh krass, das heißt, wenn da vorher was Wichtiges drin war,
ist es unwiederbringlich weg. Wenn du da nicht aufpasst, vernichtest du wichtige Daten.
Das klingt nach einem Fehler, den man wirklich nur einmal macht. Und diese zwei Pfeile.
Genau, dafür gibt es das doppelte End. Das ist die sichere Variante. Damit sagst du quasi: Nimm die neuen Daten und häng sie einfach ganz brav unten an die bestehende Datei an.
Also ohne das alte zu löschen.
Richtig. Das benutzt du zum Beispiel ständig, wenn du Logdateien schreibst. Du willst ja nicht, dass jeder neue Fehlereintrag die gesamte bisherige Historie ausradiert.
Das macht absolut Sinn. Aber was ist, wenn ich die Daten gar nicht in einer Datei speichern, sondern direkt an ein anderes Programm weitergeben will?
Das Skript spricht hier von sogenannten Pipes.
Ah, die Pipes.
Ja.
Symbolisiert durch diesen senkrechten Strich.
Die Pipe ist vielleicht die genialste Erfindung in der gesamten Unix-Welt. Stell dir vor, du baust mit Legosteinen. Ein einzelner Stein für sich kann vielleicht noch nicht so viel.
Mhm.
Aber die Pipe nimmt die Ausgabe, also das, was hinten aus dem allerersten Befehl herausfällt, und steckt es absolut nahtlos als direkte Eingabe vorne in den nächsten Befehl rein.
Also wie so ein Fließband?
Genau, ein Fließband. So kannst du winzige, sehr spezialisierte Programme zu extrem mächtigen Werkzeugketten verbinden. Anstatt also ein riesiges, fehleranfälliges Programm zu schreiben, steckst du einfach 5 kleine mit Pipes zusammen.
Mega. Wenn wir schon bei diesem kryptischen Zeichen sind, wir müssen über Variablen sprechen. Das Skript listet hier ein paar sehr spezielle Variablen auf, die alle mit einem Dollarzeichen anfangen.
Die Systemvariablen.
Ja, genau. Ich sehe hier $0, dann ein doppeltes Dollarzeichen und ein Dollar-Fragezeichen. Warum kann ich meine Variablen nicht einfach Name oder Alter nennen?
Du kannst und sollst deine eigenen Variablen absolut sprechend benennen. Das ist guter Stil. Aber diese speziellen Dollar-Variablen werden vom System völlig automatisch befüllt.
Okay, womit denn?
Sie liefern dir Metainformationen über dein eigenes Skript. $0 enthält zum Beispiel immer den Namen deines Skripts.
Wofür brauche ich das?
Das ist super praktisch, wenn dein Skript eine Fehlermeldung ausgeben soll. Sowas wie, das Skript so und so wurde falsch benutzt. Du musst den Namen nicht hart reinkodieren. Wenn du die Datei umbenennst, stimmt die Fehlermeldung trotzdem noch.
Ah, clever. Und das doppelte Dollarzeichen?
Das gibt dir die Prozess-ID. Jedes Programm, das läuft, bekommt vom System eine eindeutige Nummer zugewiesen.
Okay, und was ist mit diesem Dollar-Fragezeichen? Das wird im Skript ziemlich prominent hervorgehoben.
Oh, das Dollar-Fragezeichen ist dein absolut bester Freund, wenn es um Fehlerbehandlung geht. In Linux liefert jeder Befehl, nachdem er fertig ist, heimlich einen Zahlencode an das System zurück.
Den sogenannten Exit-Status, richtig?
Genau, das ist der Exit-Status. Eine Null bedeutet dabei, alles lief perfekt. Jede andere Zahl, also alles zwischen 1 und 255, bedeutet, es gab ein Problem.
Warte mal, 0 heißt alles okay? In der Schule ist eine 0 ja eher so der absolute Totalausfall.
Ja, das ist eine lustige Beobachtung. Die Philosophie dahinter ist aber eigentlich ganz logisch.
Erklär mal.
Es gibt genau eine Art, wie etwas richtig funktionieren kann. Daher die 0. Aber es gibt hunderte Arten, wie etwas schiefgehen kann.
Ah, verstehe.
Vielleicht fehlt eine Datei, vielleicht hast du keine Rechte, vielleicht ist die Festplatte einfach voll. Jede dieser Fehlerarten kann eine eigene Nummer bekommen. Wenn dein Skript also wissen muss, ob der vorherige Befehl wirklich geklappt hat, überprüfst du einfach, ob in der Variable $Fragezeichen eine Null steht.
Und wenn nicht, dann breche ich das Skript lieber ab.
Genau. Sauber abbrechen, bevor es noch mehr Schaden anrichtet.
Das führt uns eigentlich direkt zu einem riesigen Schmerzpunkt für viele Anfänger. Die Entscheidungsfindung. Wenn ich also prüfen will, ob dieser Exit-Status 0 ist, brauche ich eine if-Abfrage.
Mhm, die if-Abfrage.
Das Skript zeigt das mit if, gefolgt von eckigen Klammern. Ich schwöre dir, ich habe mir beim Ausprobieren mal stundenlang die Haare gerauft, weil dieses Skript ständig Fehler geworfen hat, obwohl der Code für mich völlig richtig aussah.
Lass mich raten, du hast die Leerzeichen rund um die eckigen Klammern vergessen.
Exakt. Ich habe if, dann direkt die Klammer, $Fragezeichen, minus EQ 0 und Klammer zugeschrieben. Alles ohne Leerzeichen. Warum ist die Bash da so unendlich pingelig?
Das verwirrt viele.
Ja, weil in anderen Programmiersprachen ist es ja völlig egal, wie viele Leerzeichen ich um eine Klammer herumsetze.
Das ist der Moment, in dem vielen wirklich ein Licht aufgeht. Diese öffnende eckige Klammer ist in der Bash gar kein simples syntaktisches Satzzeichen, wie du es aus der Mathematik kennst.
Sondern?
Sie ist tatsächlich ein symbolischer Link auf ein echtes, eigenständiges kleines Programm.
Ein symbolischer Link? Du meinst wie eine Verknüpfung auf meinem Windows-Desktop?
Exakt das. Irgendwo in den Tiefen deines Systems liegt ein kleines Programm namens Test. Und jemand hat eine Verknüpfung zu diesem Programm erstellt und diese Verknüpfung einfach nur nach einer öffnenden eckigen Klammer benannt.
Das ist ja verrückt.
Wenn du also die eckige Klammer eintippst, rufst du in Wahrheit ein Programm auf. Und weil es ein Programmaufruf ist, verlangt die Shell nach dem Programmnamen zwingend ein Leerzeichen, bevor du dem Programm deine Parameter übergibst.
Das ändert ja alles. Das heißt, das Programm heißt eckige Klammer auf und erwartet dann Argumente und die schließende Klammer.
Das Programm Test ist so programmiert, dass es, wenn es über diese eckige Klammer aufgerufen wird, als allerletztes Argument zwingend eine schließende eckige Klammer erwartet. Quasi als Bestätigung, dass du fertig bist.
Mind blown.
Deshalb muss ein Leerzeichen nach der öffnenden Klammer stehen und auch zwingend vor der schließenden. Wenn du diese technische Realität einmal verstanden hast, vergisst du dieses Leerzeichen in der Schulaufgabe garantiert nie wieder.
Verstand komplett geblasen. Das macht einfach so viel Sinn jetzt. Okay, wenn wir jetzt fehlerfrei prüfen können, was genau testen wir da eigentlich? Das Skript wirft ja mit Operatoren nur so um sich. Da gibt es minus EQ, minus NE, minus LT, minus GT.
Ja, das Alphabet der Bash.
Das liest sich echt wie ein Sehtest beim Augenarzt. Kannst du da mal Struktur reinbringen für die Prüfung?
Sehr gerne. In der Bash musst du streng unterscheiden, was genau du da vergleichst. Willst du Zahlen vergleichen?
Zum Beispiel den Exit-Status?
Genau. Dann nutzt du diese Buchstabenkürzel, die alle aus dem Englischen kommen. EQ steht für equal, also gleich. NE steht für not equal, ungleich.
Okay, minus LT ist dann less than, kleiner als?
Richtig. Und greater ist greater than, größer als. Das ist für Zahlen.
Was ist, wenn ich Text vergleiche, also Strings?
Bei Strings wird es ironischerweise wieder mathematischer. Da prüfst du auf Gleichheit mit einem simplen Gleichheitszeichen.
Einfach nur ein Gleichheitszeichen, okay?
Ja. Und ein sehr praktischer Operator für die Schulaufgabe ist auch das Minus Z.
Was macht das?
Das schaut, ob ein String die Länge 0 hat, ob die Variable also komplett leer ist. Das ist super, um zu checken, ob der Benutzer überhaupt etwas eingegeben hat, bevor das Skript weiterläuft.
Aber das Skript verwendet extrem viel Zeit auf eine dritte Kategorie von Operatoren, nämlich Dateioperatoren wie minus D oder minus F. Warum sind die so essentiell?
Weil Systemadministration und damit das meiste, was diese Skripte tun, größtenteils aus Dateimanagement besteht. Bevor du eine Datei löschst oder veränderst, solltest du tunlichst prüfen, ob sie überhaupt da ist.
Und was sie ist.
Genau. Ein minus D prüft, ob etwas ein Verzeichnis, also ein Directory ist. Das minus F checkt, ob es sich um eine reguläre Datei handelt, ein File.
Und mit minus R und minus X?
Damit kannst du vorher abfragen, ob du überhaupt die Rechte hast, die Datei zu lesen oder auszuführen. Ohne diese Checks bauen Skripte im Ernstfall riesigen Mist und stürzen ab.
Gut, wir können also Dinge überprüfen. Wenn wir etwas mehrfach tun wollen, brauchen wir Schleifen. Das Skript behandelt Vorschleifen und While-Schleifen.
Die zwei Klassiker.
Für mich sieht beides einfach nach, mach das immer wieder aus. Wann benutze ich in der Schulaufgabe was?
Der Kernunterschied liegt in der Vorhersehbarkeit. Eine Vorschleife nutzt du, wenn die Anzahl der Durchläufe von vornherein absolut feststeht.
Wie meinst du das?
Stell dir vor, du hast eine Box mit genau 5 Äpfeln. Du sagst, für jeden Apfel in dieser Box mach Folgendes. Im Skript iterierst du dann vielleicht über einen festen Zahlenbereich wie 1 bis 5 oder über alle Textdateien in einem bestimmten Ordner.
Ich kenne das Ende der Aufgabe also, bevor ich anfange.
Exakt. Und die While-Schleife nutzt du, wenn du auf einen bestimmten Zustand wartest oder eben nicht weißt, wie lange es dauern wird.
Also ein offenes Ende.
Ja. Du sagst, solange diese Bedingung wahr ist, mach einfach weiter. Das absolute Standardbeispiel für Prüfungen ist das zeilenweise Einlesen einer Datei.
Wie sieht das aus?
Du sagst, while read title. Die Schleife läuft einfach so lange, bis sie das Ende der Datei erreicht hat. Egal, ob das jetzt 10 oder 10.000 Zeilen sind.
Okay, das grenzt das extrem gut ein. Es gibt noch das Case Statement, quasi eine Mehrfachauswahl. Wenn eine Variable 5 verschiedene Werte annehmen kann, schreibe ich nicht 5 If-Abfragen, sondern ein Case.
Eine sehr saubere Lösung.
Aber das Skript warnt hier vor einer massiven Fehlerquelle. Am Ende jedes Blocks steht ein doppeltes Semikolon. Das sieht extrem unnatürlich aus. Was passiert, wenn ich das in der Hektik vergesse?
Wenn du dieses doppelte Semikolon vergisst, denkt die Bash, dass der nächste Fall einfach mit zum aktuellen gehört und führt die Befehle von völlig anderen Optionen munter mit aus.
Oh, das ist fatal.
Ja, das doppelte Semikolon ist die harte Stopptaste. Es sagt der Shell, hier endet dieser spezifische Fall. Hör auf zu lesen und spring sofort ganz ans Ende der gesamten Case-Konstruktion.
Ein richtig fieser kleiner Fallstrick, den man sich definitiv fett markieren sollte. So, wir betreten jetzt das Territorium der ganz großen Werkzeuge.
Jetzt wird spannend.
Das Skript nennt sie nicht so, aber für mich sind das die fantastischen vier der Kommandozeile. Grab, Set, Find und Org.
Eine sehr treffende Bezeichnung.
Ich sehe hier Seiten über Seiten an Optionen in den Unterlagen. Lass uns das mal entzaubern. Was genau macht Grab? Ich sehe hier ein minus I, ein minus V und ein minus R.
Grab ist ein Suchhund. Du gibst ihm ein Muster und er durchwühlt Textdateien danach. Stell dir vor, du hast eine gigantische Logdatei eines Webservers und suchst nach dem Wort Error.
Okay, und das minus I?
Das minus I ist dein Retter, wenn dir egal ist, ob der Fehler groß oder klein geschrieben wurde. Es ignoriert einfach die Groß- und Kleinschreibung.
Das ist praktisch. Aber was ist, wenn die Logdatei voll mit irrelevanten Meldungen ist und ich eigentlich alles sehen will, außer den Zeilen, wo Success drin steht?
Genau dann greifst du zum minus V. Das invertiert deine Suche komplett. Du filterst damit quasi den ganzen Lärm heraus und behältst nur die interessanten, vielleicht problematischen Zeilen.
Und das minus R?
Das ist extrem mächtig. Es steht für rekursiv. Stell dir das wie einen Maulwurf vor. Du startest ihn in einem Ordner und er gräbt sich selbstständig durch absolut alle Unterordner und durchsucht jede einzelne Datei darin.
Wow, okay. Grab sucht also. Aber was, wenn ich Text nicht nur finden, sondern automatisch verändern will? Das Skript führt Set ein.
Der Stream Editor.
Da steht ein Befehl, der aussieht wie ein fieser Tippfehler. Set, dann einfaches Anführungszeichen, S-Alt-Neu-G. Kannst du diesen Buchstabensalat für uns auflösen?
Sehr gerne. Die Formel, die du da genannt hast, ist das absolute Schweizer Taschenmesser für die Prüfung. Das S ganz am Anfang steht für Substitute, also ersetzen.
Okay, S für Substitute.
Dann kommt dein Suchwort, hier alt, und danach das Wort, durch das du es ersetzen willst, also neu.
Und was macht dieses einsame G ganz am Ende? Ist das nicht wahnsinnig gefährlich, Dinge global zu ersetzen? Was, wenn ich versehentlich einen Systempfad zerschieße?
Deine Vorsicht ist hier absolut berechtigt. Das G bedeutet, dass er jedes einzelne Vorkommen in einer Zeile ersetzt. Ohne das G würde er nach dem allerersten Treffer in einer Zeile einfach aufhören, selbst wenn das Wort noch fünfmal vorkommt.
Das wäre verwirrend.
Und um auf deine Angst vor dem Zerschießen zurückzukommen, standardmäßig macht Set gar nichts kaputt. Es nimmt die Datei, ändert den Text im Arbeitsspeicher und spuckt das Ergebnis nur auf deinem Bildschirm aus. Die Originaldatei bleibt völlig unangetastet.
Ah, okay. Ha, das beruhigt mich. Aber was ist, wenn ich die Datei wirklich dauerhaft ändern will?
Dann brauchst du eine zusätzliche Option, nämlich das minus I.
Für was steht das?
Das steht für In Place. Damit sagst du, Set speichere die Änderungen direkt wieder in die Datei auf der Festplatte. Aber wie du schon richtig sagtest, mit minus I und einem falschen Suchmuster kannst du dir sehr schnell den Tag ruinieren.
Gut zu wissen. Kommen wir zum nächsten Giganten, Find. Es tut ja das, was der Name sagt. Es findet Dateien.
Richtig.
Das Skript zeigt, wie man nach Namen sucht oder mit minus Type für Dateien und minus Type D nach Ordnern. Man kann sogar mit minus Size nach der Dateigröße suchen. Aber was bringt mir das, wenn ich am Ende nur eine endlose Liste von Pfaden auf dem Bildschirm sehe?
Das ist der springende Punkt. Administratoren nutzen Find fast nie nur zum Suchen. Sie nutzen es, um Aktionen auf Tausenden von Dateien gleichzeitig auszuführen. Dafür gibt es den Parameter minus exec.
Minus exec? Das klingt nach echter Automatisierungsmagie. Wie funktioniert das in der Praxis?
Angenommen, du sollst für die Schulaufgabe alle Backup-Dateien finden, die älter als 7 Tage sind, und diese sofort löschen.
Okay.
Du suchst also erst mit minus mtime plus 7 und dann hängst du minus exec, geschweifte Klammern auf und zu, backslash Semikolon an.
Puh, was machen die Klammern da?
Die geschweiften Klammern sind wie ein Platzhalter. Find mint jede einzelne gefundene Datei, packt sie in diese Klammern und führt den Löschbefehl rm genau darauf aus.
Das ist unglaublich effizient.
Ist es. Aber es ist auch das Gefährlichste, was du tippen kannst, wenn du das falsche Suchkriterium eingegeben hast.
Ich merke schon, bei diesen Werkzeugen ist absolute Konzentration gefragt. Fehlt uns noch AUG. Das Skript lobt es für Tabellen. Wenn ich mir diesen Code ansehe, arbeitet das viel mit $1 und $2. Sind das wieder die Skriptvariablen von vorhin?
Nein, hier bedeuten die Dollarzeichen ausnahmsweise etwas anderes. Stell dir vor, AUG liest eine Zeile aus einer Textdatei. Es schaut sich die Zeile an und zerhackt sie anhand von Leerzeichen in Einzelteile.
Okay, ist zerhackt die Zeile?
Diese Einzelteile wirft es in kleine Eimer. Den ersten Eimer nennt es $1, den zweiten $2 und so weiter.
Und die ganze Zeile?
Den kompletten unzerhackten Satz packt es in den Eimer $0.
Ah, das ist eine super Analogie. Aber was ist, wenn meine Tabelle gar keine Leerzeichen hat? Die Benutzerdatei in Linux, die etc. Passwort, trennt die Spalten doch mit Doppelpunkten, oder?
Exakt. Und genau für solche Fälle musst du Org sagen, dass es nicht nach Leerzeichen, sondern nach Doppelpunkten Ausschau halten soll. Das machst du mit der Option -F und dann den Doppelpunkt in Anführungszeichen.
Ah, F für Field Separator wahrscheinlich.
Ganz genau. Danach landen die Daten sauber getrennt in deinen Eimern. Und du kannst zum Beispiel sagen, gib mir nur Eimer 1 aus, also $1. Das listet dir dann sauber alle Benutzernamen auf.
Genial! Okay, wir haben jetzt gelernt, wie wir unseren eigenen Rechner mit Bash komplett automatisieren können. Das bringt uns aber zu einem riesigen Problem der modernen IT.
Oh, ich ahne, was kommt.
Was ist, wenn ich dieses fantastische Setup, das ich gerade gebaut habe, mit einem Mitschüler teilen will, der aber ein komplett anderes Betriebssystem nutzt? Mein Skript wird bei ihm wahrscheinlich einfach explodieren. Hier kommt laut Skript Teil 4 ins Spiel. Docker. Wie löst das mein Problem?
Docker ist die Antwort auf diesen klassischen Entwicklersatz. Aber auf meinem Rechner hat's noch funktioniert.
Den Satz kenne ich zu gut.
Docker nimmt deine Anwendung, dein Skript und absolut jede einzelne Abhängigkeit, also das richtige Betriebssystem, die richtige Bibliotheken, und verpackt alles in eine standardisierte, isolierte Kiste. Das nennt man ein Image.
Okay, Image ist der Bauplan.
Genau. Aus diesem Bauplan startest du dann einen Container. Und dieser Container läuft auf jedem Rechner der Welt exakt gleich, egal ob Mac, Windows oder Linux.
Das klingt nach Magie. Aber das Skript verwendet hier ein Wort, das mich stutzig macht. Es sagt, Container sind ephemer.
Ein schönes Wort.
Ja, es klingt wie ein Mandala aus Sand, das vom Wind weggeweht wird. Was passiert denn mit meinen Daten, wenn ich so einen Container lösche?
Dein Sandmandala-Vergleich trifft es perfekt. Wenn der Container stirbt, sterben alle Daten darin. Dein mühsam eingerichteter Webserver, deine Datenbankeinträge, alles ist unwiederbringlich weg. Container haben per se kein Langzeitgedächtnis.
Das ist für eine Datenbank ja der absolute Albtraum. Wie verhindere ich das?
Genau, dafür gibt es in Docker sogenannte Volumes. Du bohrst quasi ein Loch in deinen Container und verbindest ihn dauerhaft mit einem sicheren Speicherplatz auf deinem echten Rechner, dem Host. Das Skript nennt hier Named Volumes und Bind Mounts.
Wo liegt da der Unterschied für mich in der Praxis?
Ein Named Volume ist der Standard für Datenbanken. Du sagst, Docker, mach mir ein Volume namens meine Daten. Docker legt das irgendwo tief in seinen Systemordnern ab. Du musst dich nicht darum kümmern, wo genau das ist. Es ist sicher verwahrt.
Und der Bind Mount?
Ein Bind Mount hingegen ist der beste Freund des Entwicklers. Du nimmst einen ganz konkreten Ordner, sagen wir auf deinem Desktop, in dem du gerade programmierst, und verbindest ihn live mit dem Container.
Ah, also wenn ich was ändere?
Wenn du deinen Code auf dem Desktop speicherst, ändert er sich in derselben Sekunde im Container, ohne dass du ihn neu starten musst. Das spart dir Stunden an Zeit.
Okay, das ist ein riesiger Vorteil. Angenommen, ich habe mein Image und meine Volumes. Wie erwecke ich das Ganze zum Leben? Ich sehe hier den Befehl Docker Run, aber der hat gefühlt 20 Parameter.
Ja, der kann lang werden.
Da gibt es ein minus D und ein minus P 8080 Doppelpunkt 80. Was sage ich dem System da?
Zerlegen was für die Prüfung. Mit Run startest du den Container. Das minus D steht für Detached. Stell dir das vor wie eine Waschmaschine. Du schaltest sie ein und gehst aus dem Keller. Sie läuft im Hintergrund einfach weiter.
Ohne das minus D?
Ohne minus D würde der Container dein Terminal blockieren. Und sobald du das Fenster schließt, stirbt der Container sofort.
Verstehe. Und das minus P 8080 zu 80, das sieht extrem nach Ports aus.
Genau, das ist das Port Mapping. Da musst du höllisch aufpassen. Die Reihenfolge ist entscheidend. Zuerst kommt immer dein eigener Rechner, der Host, und nach dem Doppelpunkt der Container.
Also von außen nach innen.
Richtig. Du sagst hier also, wenn ich in meinem Browser auf Port 8080 zugreife, leitet es bitte weiter in den Container an dessen Port 80.
Das leuchtet ein. Aber woher kommt überhaupt das Image, aus dem ich den Container starte? Das Skript redet von einem Docker-File. Das sieht aus wie ein Kochrezept.
Ist es auch.
Da steht from, env, copy, run, cmd. Was machen diese ganzen Instruktionen?
Es ist exakt wie ein Kochrezept für dein Image. From ist deine Basiszutat. Du sagst zum Beispiel from Ubuntu, dann fängst du mit einem frischen Ubuntu Linux an. env setzt Umgebungsvariable.
Und copy?
Mit copy nimmst du Dateien von deinem Rechner, zum Beispiel deinen fertigen Programmcode, und schiebst ihn in das Image. Run führt während des Kochens Befehle aus, zum Beispiel um Software zu installieren.
Und cmd?
Ganz am Ende steht cmd. Das ist der Befehl, der erst ausgeführt wird, wenn das fertige Gericht serviert wird. Also wenn der Container wirklich gestartet wird.
Das Skript hebt hier eine riesige rote Flagge in Sachen Sicherheit. Es warnt davor, dass Docker standardmäßig alles als Root, also als absoluter Superadministrator, ausführt. Warum ist das so schlimm und wie verhindere ich das im Docker-Fall?
Es ist schlimm, weil ein Hacker, der eine Schwachstelle in deiner App findet, als Root-User sofort die totale Kontrolle über den Container hat. Die Lösung, die auch Prüfer lieben, ist eigentlich einfach. Du fügst in deinem Docker-File einen Befehl ein wie run user add minus m myuser.
Ich erstelle also einen normalen Benutzer.
Genau, einen normalen Benutzer ohne besondere Rechte und direkt danach schreibst du user myuser. Ab dieser Zeile läuft der Rest des Bauprozesses und auch der spätere Container nur noch mit den eingeschränkten Rechten dieses neuen Benutzers.
Das ist ein echter Profi-Tipp. Das Skript zeigt auch etwas namens Multi-Stage-Builds. Da wird das Docker-File in mehrere Phasen unterteilt. Warum macht man sich diese Mühe?
Um enormen Platz zu sparen und die Sicherheit noch weiter zu erhöhen. Stell dir vor, du baust ein Möbelstück. In Stage 1 hast du deine Werkstatt, Sägen, Leim, riesige Maschinen. Du baust das Möbelstück zusammen.
Okay.
In Stage 2 nimmst du ein komplett neues, sauberes Zimmer und stellst nur das fertige Möbelstück hinein. Die ganzen gefährlichen Sägen und der Müll bleiben in Stage 1 zurück und landen nicht in deinem finalen Image.
Ah, das finale Image wird dadurch winzig klein.
Ja, und es bietet Angreifern keine Werkzeuge mehr, die sie gegen dich verwenden könnten.
Das ist ein fantastisches Bild. Lass uns all dieses theoretische Wissen nun in der Praxis verankern. Im Anhang des Skripts gibt es diesen Teil, liebevoll Juli nützlich genannt. Da sind echte Skripte drin, zum Beispiel das Analyse.sh. Was passiert da?
Das Analyse.sh ist eine wunderbare Blaupause für die Schulaufgabe. Es nutzt eine Vorschleife, um durch Dateien zu gehen. Dann holt es sich mit dem Befehl stat die Dateigröße.
Ah, stat für Statistik.
Genau. Anschließend nutzt es die if-else-Konstrukte, die wir besprochen haben, um zu prüfen. Ist die Größe unter 10 kb? Dann packt sie in die Kategorie klein. Ist sie größer? Dann mittel oder groß. Es ist die perfekte Kombination aus Kontrollstrukturen und Systembefehlen.
Und dann ist da das Backup.sh. Das wirkt extrem professionell. Da taucht ein Befehl namens Trap Cleanup Exit auf. Das habe ich noch nie gesehen. Was macht der?
Das ist der Moment, wo du vom Schüler zum Systemadministrator wirst. Dieses Skript erstellt sogenannte Logfiles.
Sperrdateien.
Ja, das sind leere Dateien, die signalisieren, hey, hier läuft gerade ein Backup. Bitte starte mich nicht noch ein zweites Mal parallel. Wenn das Skript fertig ist, löscht es diese Datei wieder.
Aber was ist, wenn das Skript mittendrin durch einen Stromausfall oder einen harten Fehler abbricht?
Dann bleibt die Sperrdatei liegen und das Backup läuft am nächsten Tag gar nicht mehr los.
Exakt.
Und genau das verhindert Trap, Cleanup, Exit. Du sagst dem System, egal was passiert, egal ob das Skript erfolgreich endet oder komplett abstürzt, bevor du wirklich aufhörst, führe zwingend die Funktion Cleanup aus.
Und diese Funktion löscht dann die Sperrdatei?
Richtig. Das Skript räumt also absolut immer hinter sich auf. Und ganz am Ende nutzt das Skript übrigens genau den Feindbefehl mit -execrm, den wir vorhin hatten, um alte Backups automatisch zu bereinigen.
Wow, wenn wir das alles zusammennehmen, ist das ein massives Arsenal an Wissen. Du hast jetzt verstanden, wie Daten durch Pipes fließen, warum die Bash bei Leerzeichen so unendlich pedantisch ist und wie du mit Schleifen massenhaft Dateien verarbeitest.
Du kennst die Macht von Suchhunden wie grep und Stream-Editoren wie sed.
Und du weißt, wie du das alles in Docker-Containern isolierst, mit Volumes speicherst und über Docker-Files sicher zusammenbaust. Das ist der komplette Stoff für die Schulaufgabe.
Und ich möchte betonen, auch wenn die Schulaufgabe jetzt dein primäres Ziel ist, was du hier lernst, ist nicht nur abstrakter Schulstoff.
Definitiv nicht.
Wie man Text mit AVOC zerlegt, wie man Systeme mit Docker portabel macht, wie man Skripte ausfallsicher schreibt. Das ist das handwerkliche Fundament für moderne Cloud-Architektur und Softwareentwicklung weltweit. Du lernst hier gerade die Sprache der Server.
Das ist ein toller Gedanke. Und das bringt mich zu einem finalen, vielleicht etwas unbequemen Schlussgedanken für dich, bevor du in die Prüfung gehst. Wir haben heute gelernt, wie unglaublich mächtig diese Werkzeuge sind. Ein einziger Find-Befehl, gepaart mit einem automatischen Löschbefehl, vielleicht ausgeführt als unvorsichtiger Root-User, kann Aufgaben für abertausende Dateien in Sekundenbruchteilen erledigen.
Oh ja.
Aber was passiert eigentlich, wenn in deiner eleganten While-Schleife oder in diesem professionellen Backup.sh irgendwo ein winziger logischer Fehler steckt? Etwas, das du in der Eile übersehen hast? Könnten genau diese mächtigen Automatisierungswerkzeuge, die uns eigentlich das Leben erleichtern sollen, ein gesamtes System schneller und gründlicher zerstören, als wir auch nur die Chance haben, den Stecker aus der Wand zu ziehen?
Ein beängstigender, aber wichtiger Gedanke.
Etwas zum Nachdenken, bevor du das nächste Mal blind ein Skript als Administrator ausführst. Du hast jetzt das Wissen und das Handwerkszeug. Wir glauben an dich. Viel Erfolg bei der Schulaufgabe.